Also in diesem Abschnitt geht es um den Respekt in der Unterordnung, speziell der Regierung gegenüber. Und es ist eben ein spezieller Fall. Es geht eben heute viel um eine Haltung von Respekt. Deswegen wollte ich vorschlagen, dass wir aus Respekt vor dem Wort Gottes, das wir lesen, alle zusammen aufstehen und es dann einmal stehend lesen. Wem das möglich ist, bitte erhebt euch zum Lesen des Textes. Jede Seele unterwerfe sich der übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber Böses tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Bitte nehmt wieder Platz. Das sind Worte des lebendigen Gottes an uns und vielleicht staunen wir ein bisschen darüber, wie freimütig der Apostel Paulus darüber spricht, wie Gott die Regierung sieht. Und auf der anderen Seite, wie er uns sieht, welche Beziehung wir, welche Haltung wir der Regierung gegenüber haben sollen. In der nächsten Folie habe ich so ein paar Sachen gelb markiert, um das Verhältnis der Gläubigen, einmal in Rom, weil Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Rom, aber auch wir wissen, dass das auch an uns heute gilt, und dem Staat eben beschreiben. Wir können uns so einzelne Aspekte mal angucken. Es geht um sich unterwerfen. Ist ein sehr starkes Wort, man kann aber auch unterordnen sagen. Vielleicht ist unterwerfen etwas zu stark übersetzt, den übergeordneten staatlichen Mächten. Dann gibt es die Aussage, es gibt keine staatliche Macht außer von Gott. Und dann schlucken wir natürlich auch schon mal. Ich schlucke dann, weil ich denke, aha, ich gehe mal so die Regierungen durch, die ich so kenne. Und die Bestehenden, die sind von Gott verordnet, so wie sie sind. Wer sich daher der staatlichen Macht eben widersetzt, der widersteht der Anordnung Gottes. Auch ein starkes Wort, eine starke Aussage. Und dann die vielen Aussagen, dass die Regierung eine Dienerin Gottes ist. Ich weiß nicht, ob ihr gezählt habt, ich glaube mindestens dreimal wird hier gesagt, sie ist eine Dienerin Gottes, und da muss man wieder schlucken. Aber es ist eine ganz klare Aussage, Paulus lässt da keinen Zweifel, er ist der Meinung, das ist so. Und es ist nicht eine Option, untertan zu sein, wenn ihr möchtet, wenn ihr das gut findet. Paulus sagt, es ist notwendig. Und das ist auch eine starke Aussage. Es ist notwendig, untertan zu sein, auch wegen des Gewissens wegen. Da gibt es eventuell eine Strafe, das kann man ja noch in Kauf nehmen, aber da gibt es noch ein Gewissen und dafür ist es notwendig, untertan zu sein. Es ist notwendig, Steuern zu zahlen. Eine ganz praktische Sache, jeder, der in Rom in der Gemeinde war und meinte, er müsste irgendwie Steuern nicht zahlen und umgehen, der hat hier gehört, darum zahlt ihr auch Steuern. Es ist notwendig, Steuern zu zahlen, weil es ja Gottes Diener sind. Ein auch sehr starkes Wort. Wir sollen allen geben, was wir ihnen schuldig sind. Ehre, Steuern, Respekt, alles, was so dazugehört. Wir leben heute in einer sehr individualistisch geprägten Gesellschaft. Wir denken eher an unsere persönliche Freiheit. Das ist in unserer Gesellschaft so eingeprägt jetzt. Jeder sagt, ich muss gucken, dass ich meine Rechte durchsetzen kann. Wir denken in der Regel in der Gesellschaft nicht für die Gemeinschaft, dass jemand sich in erster Linie fragt, so wie ich mich verhalte, ist das jetzt gut für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, sondern eher ist es gut für mich. Und deswegen ist es natürlich auch sehr schwierig, über Unterordnung zu sprechen. Wenn man erstmal an sich selbst denkt, erst seine eigenen Rechte und Freiheiten im Blick hat, bevor man an andere denkt, dann ist es total schwierig, an Unterordnung zu denken. Manche Christen empfinden es sogar als eine Zumutung, sich der Regierung zu unterordnen, und sie sagen, nicht mit mir. Wir können über alles reden, aber mit der Regierung nicht. Manchmal spürt man, dass in diesem Thema viel Brisanz ist und Nackenhaare stellen sich auf. Da ist Emotion drin. Die einen sagen, man muss nach Römer 13 als Christ auch dann dem Staat sich unterordnen, wenn er Sachen erlässt, die mir nicht gefallen. Auch dann, wenn sich der Staat eben nicht an der Bibel orientiert. Denn Paulus hat das ja auch so geschrieben. Denn die Regierung, die es damals gab, als Paulus geschrieben hat, sie hat sich nicht an der Bibel orientiert. Und trotzdem hat Paulus das geschrieben und hat gesagt, das soll so sein. So ist das von Gott gedacht. Die anderen sprechen von der unguten Unterwürfigkeit unter den gottlosen Staat, wobei doch Gott und nicht der Staat in der Gemeinde regieren muss. Und wir lesen auch oder hören manchmal starke und verletzende Worte, die sich Christen gegenseitig an den Kopf werfen. Merken, in diesem Thema ist so ein bisschen Wumms drin. Das ist nicht so, das kann man nicht so ganz emotionslos besprechen, weil es uns doch sehr an manchen Stellen sehr empfindlich berührt. Und ich frage mich, der Römerbrief, der konfrontiert uns einfach damit. Paulus hat dieses Thema nicht ausgelassen, eben in diesem Kapitel 13. Und wenn ich so ein freies Thema hätte, hätte ich mir wahrscheinlich nicht Römer 13 ausgesucht, um zu sagen, ach, ist doch so ein tolles Thema, mal über Unterordnung unter die Regierung zu sprechen. Aber es ist dran und es ist, glaube ich, notwendig, dass wir auch mal darüber sprechen. Es ist also kein Thema, das so schnell zum Lieblingsthema werden kann, aber es ist notwendig. Und so wollen wir uns auch dieses Thema nicht übergehen. Ein paar Punkte nur zur geschichtlichen Situation damals der Gemeinde in Rom. Kurz vor der Abfassung des Römerbriefes begann die Herrschaft von Kaiser Claudius. Da herrschte der Kaiser Claudius. Ja, genau. Und dieser Claudius, das war der Adoptivvater vom Nero, der nach ihm kam. Also kurz bevor dieser Brief geschrieben wurde, war eben dieser Kaiser Claudius dort Herrscher. Es gibt eine Schrift des Sueton und er hat Chroniken über die Kaiser geschrieben seiner Zeit. Und damals hat er für den Kaiser Claudius aufgeschrieben: Claudius vertrieb die Juden aus Rom, weil sie auf Veranlassung eines Christus ständig Unruhen verursachten. Und um 49 nach Christus gab es diese Vertreibung. Und dafür gibt es auch eine biblische Quelle, denn in Apostelgeschichte 18, Vers 1 und 2, da steht: Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen. Warum? Weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen, zu denen ging Paulus und die wurden ein Team. Also dass dieses stattgefunden hat, da gibt es einmal die biblische Quelle, aber auch eine außerbiblische Quelle. Also wir können davon ausgehen, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Und die jüdischen Christen und die anderen Juden, sie mussten Rom verlassen. Alle heidnischen Christen konnten in Rom bleiben. Das war die Situation. Das war so 49 nach Christus. Als dann Claudius gestorben ist und Nero dann Kaiser war, 54 nach Christus, dann durften die jüdischen Christen, die Juden eigentlich wieder zurückkommen. Auch die jüdischen Christen durften zurückkommen. Und kamen wahrscheinlich auch langsam zurück. Der Römerbrief ist ungefähr 56 nach Christus oder 57 geschrieben. Das heißt, es war noch nicht lange her, dass jüdische Christen wieder nach Rom zurückkommen konnten. Sie kamen in einer Gemeinde, die jetzt von heidnischen Christen dominiert war. Die meisten waren halt heidnische Christen, weil die jüdischen Christen weggehen mussten, so Aquila und Priscilla. Und in Kapitel 16 lesen wir wieder von Aquila und Priscilla, dass sie wieder in Rom sind. Also sie werden dort gegrüßt und die Gemeinde in ihrem Haus. Da merkt man, es ist tatsächlich auch so gewesen, dass sie dort zurückgekommen sind. Wir können uns vorstellen, dass Heidenchristen und Judenchristen in der Gemeinde in Rom eine verschiedene Einstellung zum Staat hatten, weil sie verschiedene Dinge mit dem Staat erlebt haben. Die einen konnten bleiben, sie haben die Gemeinde weiterentwickelt und die anderen mussten weg und konnten später erst kommen und mussten vielleicht auch ihre Existenz neu aufbauen. Dann haben die jüdischen Christen bestimmt anders auf den Staat geguckt als eben die heidnischen Christen. Und da es ja um Einheit in der Gemeinde geht, meine ich, dass der Apostel Paulus dieses Thema nicht ausgelassen hat. Es war nämlich die Frage: Wie können wir gemeinsam, egal was wir jetzt mit dem Staat erlebt haben, als jüdische oder heidnische Christen, wie können wir gemeinsam eine biblische Sicht, eine geistliche Sicht im Hinblick auf Unterordnung unter den Staat gewinnen? Und das hat Paulus an dieser Stelle auf jeden Fall vorangetrieben. Ich denke, Paulus war der Meinung, nicht indem man die Regierung so sieht, wie die heidnischen Christen sie erlebt haben oder wie die jüdischen Christen das erlebt haben, sondern indem man die Regierung so sieht, wie Gott sie sieht. Und das kann uns dann wieder, das konnte die Gemeinde wieder vereinen, eine gemeinsame Sicht auf die Regierung zu haben. Wir können daraus eine Anwendung auch machen für uns. Christliche Gemeinden formen sich immer neu, weil ja immer neue Menschen dazukommen, die andere Erfahrungen und andere Hintergründe mitbringen. Aber man muss ja immer neu zu einer Einheit zusammenwachsen. Das tut man nicht dadurch, dass man alles so tut, wie diese eine Gruppe das gerne hätte oder die andere Gruppe das gerne hätte, wie die Jungen das gerne hätten oder wie die Alten das gerne hätten, sondern indem man das so sieht und sich neu klar macht, wie Gottes Wort das sagt, wie Gott das gedacht hat. Und das war eben eine ganz wichtige Sache für den Apostel Paulus. So kommt man zu einer Einheit, auch in einer strittigen Frage, wie verhalte ich mich der Regierung gegenüber. In der Predigt zu Römer 12 hatten wir über den Vers 1 gelernt, dass wir unser Leben so führen sollen, dass es ein heiliges, lebendiges und gottwohliges Opfer sei. Und weil das ein Opfer ist, deswegen kostet das ja auch etwas. Und es ist entscheidend darüber, ob unser Leben in wichtigen Lebensbereichen ein echter Gottesdienst ist. In Römer 12, Vers 3 bis 8 ging es um die Gaben in der Gemeinde. Im Kapitel 12, Vers 9 bis 21 um die Agape-Liebe. Wir erinnern uns noch an die Predigt vom Simeon vielleicht. Und jetzt die Unterordnung unter der Obrigkeit dem Staat gegenüber. Also besonderes drei Dinge hebt der Apostel Paulus hervor und sagt, wenn ihr in diesen Dingen klar steht, da könnt ihr tatsächlich ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein. Aber das kostet auch etwas. Das ist nicht kostenlos. Deswegen heißt es ja auch Opfer, weil es auch nicht eben kostenlos ist. Und durch diese gesunde Lehre, die er bringt, möchte er die Grundlage dafür schaffen, dass eben Gottes Sicht in der Gemeinde, auch gerade in diesen drei Dingen, eben führend ist und nicht die persönliche Erfahrung der Gläubigen. Kommen wir zum Thema der Unterordnung unter den Staat. Also wir können davon ausgehen, dass egal wie jüdische oder heidnische Christen den Staat gesehen haben, Unterordnung war bei keinem beliebt gewesen. Denn niemand ordnet sich gerne einfach so unter. Also wie sollten sie diesen Weg zusammen gehen? Ich möchte hier einfach mal ein griechisches Wort heute einführen, weil es in diesem Text vorkommt und an vielen Stellen vorkommt und man den Zusammenhang deutlich sieht. Das heißt Hypotasso. Hypo heißt so etwas wie unter und Tasso heißt sowas wie einordnen oder unterordnen. Also Hypotasso ist das Wort, das diesen Abschnitt prägt und es heißt, dass man sich unter einordnen kann, hier unter eine Regierung. Eine Eselsbrücke dazu, man kann an eine Untertasse denken. Ja? Das ist etwas, was dem etwas entspricht. Ne? Bedeutet eben Tasso, dass man auch jemanden, über jemanden einordnet oder auch bestimmt. Das ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und die anderen, die Hypotasso sind, die also Untertasse sind, die tragen das, müssen das mittragen. Vielleicht kann uns das Bild dann auch helfen. Und warum es auch wichtig ist, dieses Wort mal hier zu haben, es gibt auch das Wort dort Antitasso. Im Deutschen würden wir widersetzen sagen oder widerstehen sagen. Und wir erkennen nicht einfach so diesen Zusammenhang dort, aber wir merken, dieses Tasso ist immer dabei. Die Frage ist nämlich, wer ist in meinem Leben Tasso und wo sind wir Hypotasso? Und bin ich bereit dazu? Fragen wir doch mal eine Untertasse, wie sie sich als Untertasse denn so fühlt. Wie geht's dir, wenn du eine Untertasse sein musst, dann würde sie sagen, na, eigentlich nicht so gut. Ich muss immer drunter stehen. Die Tasse kriegt den Kaffee und ich kriege immer nur ein paar Spritzer, wenn die Tasse etwas verschüttet. Und das ist nicht so vergnügungssteuerpflichtig, wenn man Untertasse sein muss. Deswegen ist Unterordnen ja auch so schwer. Weil man steht ja drunter, man hat eine Hilfsfunktion oder diejenigen, die bestimmen, die die Einordnung vorgeben, da stellt man sich einfach darunter. Also die Unterordnung unter den Staat verlangt von mir, dass ich als lebendiges Opfer in einer Beziehung zum Staat als Untertasse agiere. Und das ist ein hartes Wort. Das bedeutet was. Die Frage, mit der wir heute am Ende rausgehen, wird sein, darf mich mein Glaube so viel kosten, dass ich auch in der Unterordnung und in den Staat ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer bin und mein Handeln praktisch, oder es in meinem Handeln eben praktisch sichtbar wird, dass ich es bin. Natürlich, je nachdem, in welchem Art von Staat wir leben, bedeutet das praktisch etwas. Wenn wir in einem Staat leben, wo wir sehr viel persönliche Freiheiten erleben, sehr viele Dinge selbst entscheiden dürfen, ist es nicht ganz so schwer, Hypotasso zu sein, als in einem Staat, der die Menschen sehr stark unterdrückt und dort sich die Frage stellen muss, was bedeutet das für mich als Christ, wenn ich mich unterordne? Also wir schauen nochmal auf den Text. Ich blende nochmal die Folie mit diesen gelben Markierungen ein. Er ist eben von Tasso und Hypotasso geprägt. Und wir schauen mal, wie der Apostel Paulus das beschreibt. Er sagt, jede Seele unterwerfe sich, unterordne sich. Jede Seele ist vielleicht zuerst mal die Leute in der Gemeinde, aber jede Seele heißt, geht natürlich auch über die Gemeinde hinaus. Denn auch alle anderen Leute der Gesellschaft sind ja eigentlich angesprochen, sich unter die Regierung unterzuordnen. Die ganze Gesellschaft hat ja eigentlich, ihr Reich ist ja von dieser Welt. Christen haben ja auch noch ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und trotzdem ordnen sich unter, viel mehr müssen natürlich diejenigen, die nicht unter Gott leben, sich eben der Regierung unterordnen. Also es meint auch die ganze Gesellschaft. Und wir sollen uns unter die staatliche Macht unterordnen. Ich denke, uns ist klar, es gibt verschiedene Formen der staatlichen Macht. Von Monarchie bis Demokratie ist alles möglich. Als Paulus das geschrieben hat, dann war es vielleicht irgendetwas von sowas wie Demokratie bis Militärdiktatur, was damals so praktiziert wurde. Es gab noch so eine demokratische Kulisse im Römischen Reich, aber es war klar, wenn der Kaiser etwas wollte und er hatte das Heer hinter sich, dann wurde das getan und er konnte das auch mit Hilfe seines Heers immer durchsetzen, auch mit Gewalt. Es war also nicht in jedem Fall eine angenehme Regierungsform für die Bürger gewesen, weil sie hatten dort sehr wenig Rechte. Und trotzdem spricht der Apostel Paulus hier von einer Unterordnung unter eine Regierung. Das ist so ein Bogen, der hier gespannt wird. Der Apostel Paulus sagt, da ist jede Seele, also jeder von uns. Dann kommt der Staat und dann über dem Staat steht Gott. Denn der Apostel Paulus sagt in diesem Text, denn jede Regierung ist von Gott verordnet. Das heißt, Gott ist in dem Verhältnis zum Staat Tasso Und der Staat muss dann Untertasso sein, also Hypotasso sein, Untertasse sein quasi. In dem Verhältnis von Staat zu jedem einzelnen Bürger ist natürlich dann der Staat wieder Tasso und wir sind Hypotasso. Deswegen kann der Apostel Paulus auch sagen, wer sich der staatlichen Gewalt widersetzt, Antitasso, der widersetzt sich auch Gottes Anordnung. Und das kann man sehr gut, glaube ich, verstehen, wenn man das als Bogen sieht. Weil nämlich Gott angeordnet hat, dass es Regierung gibt. Und dass sich eben in dieser Unterordnungskette, dass man sich dann auch der Regierung unterordnet. Eine Kette funktioniert natürlich immer nur gut, wenn alle Glieder gut ineinander greifen. Und es funktioniert nicht so gut, wenn es an einer Stelle natürlich hakt. In dieser Kette, wenn der Staat Gott als seinen Herrn anerkennt, als denjenige, der ihm die Legitimation gegeben hat, und die Menschen den Staat anerkennen, dann ist das eine einfache Verbindung, die funktioniert gut. Aber es kann an manchen Stellen eben auch Schwierigkeiten geben. Hier sind eben mal diese Verbindungsstellen und dann kann es eben Schwierigkeiten geben. Wenn der Staat das Böse gut nennt und das Gute böse nennt und nicht für wirklich Ordnung sorgt, sondern Menschen unterdrückt, dann merkt man, an dieser Stelle hakt es und wenn man dran zieht, kann es reißen. Das Gleiche kann es eben auch in der Verbindung zwischen Staat und Gott geben. Also wenn alles gut läuft, wenn das alles so läuft, wie Gott das gedacht hat, ist das natürlich eine gute Einrichtung. Es gibt einen Ordnungsrahmen, der Staat sorgt dafür, dass seine Bürger auch die notwendige Sicherheit und Ordnung haben und ihr Leben in Frieden leben. Paulus sagt nicht, dass die Obrigkeit immer recht hat und alles richtig macht. Die Sache, die sich die Gemeinde aber fragen sollte, ist, sind wir das Problem, dass die Kette hakt? Und wir sollten nicht das Problem sein. Deswegen sagt Paulus, natürlich, wenn du Unrecht tust und der Staat dich dafür zur Rechenschaft zieht, zu Recht tut er das. Weil das ist ja auch Gottes Idee von Staat, dass er die Ordnung so schafft, damit jeder in Frieden leben kann. Wir wissen, dass in der Praxis es immer wieder Probleme damit gibt. Wir denken an Petrus und Johannes. Sie haben über Jesus gepredigt. Sie werden jetzt von der jüdischen Obrigkeit, von der Tempelobrigkeit, dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber sie sagen, ihr seid eine Obrigkeit, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also sie waren der Meinung, gerade was das Predigen betrifft, das Verkündigen betrifft, da können sie nicht zustimmen, aber sie waren nicht der Meinung, dass jetzt dieser ganze jüdische Rat abgesetzt werden muss oder haben eine Revolution deswegen angezettelt und trotzdem sind sie dort klar gestanden. In Apostelgeschichte 23 steht Paulus vor dem Hohen Rat auch und er steht dem Hohen Priester gegenüber. Und Paulus nennt ihn du getünchte Wand. Er will damit sagen, das ist nicht ehrlich, wie du vorgehst. Nicht nach Gottes Gebot. Eigentlich sollte er Respekt verdienen. Und nachdem man ihm aber auch sagt, du, das ist der hohe Priester, sagt er, oh, Entschuldigung, das Wort Gottes sagt, ich soll nicht schlecht von einem Führer öffentlich reden, deswegen nehme ich das zurück, obwohl er in der Sache eigentlich doch recht hatte. Denken wir an Apostel Paulus, wo das gut funktioniert hat. Er beruft sich an anderer Stelle auf sein Recht als römischer Bürger und er erlebt auch, wie hilfreich es ist, dass er römischer Bürger ist, weil die Obrigkeit nämlich für Ordnung sorgt und ihn in einem Tumult beschützt. Da merkt man, da hat er so ein Erlebnis an einer Stelle, dass er sagt, das ist doch mal ganz gut, dass Gott den Staat eingesetzt hat, der hier Ordnung schafft, dass ich hier nicht totgetrampelt werde. Wir merken, wir machen verschiedene Erfahrungen damit. Nicht alles, was der Staat tut, ist gut und man muss nicht immer gehorchen. Man kann eben auch sagen, man muss Gott mehr gehorchen an einer bestimmten Stelle, aber es gibt auch Erlebnisse, wo das gut ist. Wo der Apostel Paulus das auch erlebt hat, dass es gut ist, dass es diese Kette an Unterordnung gibt, das war das Römische Reich an sich. Man sprach damals von einer Pax Romana, das heißt der Friede, der im ganzen Römischen Reich herrschte, vielleicht Friede auch etwas in Anführungsstrichen. Aber es war so, überall, wo die Römer herrschten, konnte Paulus als römischer Bürger von einem Land zum anderen reisen und man konnte ihn nicht aufhalten. Und für seine Arbeit als Apostel, als jemand, der das Evangelium verkündigen wollte, war das total hilfreich gewesen. Da hat Apostel Paulus gesagt, es ist doch gut, dass Gott es so vorgesehen hat, dass es einen Staat gibt, der so eine Ordnung hat, dass ich jetzt reisen kann und nicht behindert werde im Reisen, wenn ich von einer Stadt zur anderen unterwegs bin und das Evangelium verkündige. Da merkt man, die Unterordnungskette ist etwas, wofür er sehr dankbar ist. Verantwortlich gelebte Bürgerpflicht als Christ heißt, nach Römer, Steuern zahlen, das Recht achten, Ordnung respektieren, öffentlich unanstößig zu leben, nicht als Unruhestifter aufzutreten, aber zugleich Gott mehr gehorchen als Menschen, ein reines Gewissen bewahren und auch das Unrecht zu benennen, zu sagen, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und wir merken, als Christ bin ich gewissermaßen immer in so einer Spannung im Verhältnis zum Staat. Auf der einen Seite sehe ich, Gott hat das gewollt und das ist gut, dass es diese Unterordnungskette gibt. Und auf der anderen Seite merke ich, naja, da sind Dinge unterwegs, da kann ich gar nicht zustimmen. In der Antike war das so, dass Männer, die in der Stadt etwas zu sagen hatten, die saßen im Tor. Und sie saßen nicht im Tor, weil sie sonst nichts zu tun hatten, sondern das waren diejenigen, die so viel Weisheit und Lebenserfahrung hatten, dass sie Entscheidungen treffen konnten, weil sie unterscheiden konnten, was gut und was böse ist. Und ich denke, dass das ein Prinzip ist, das wir in der Bibel sonst auch wiederfinden, das hier mit dieser Unterordnungskette. Das gibt es also nicht nur dem Staat gegenüber, sondern wenn wir darüber nachdenken, Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen und die Eltern sollen sich natürlich Gott unterordnen. Wir merken, die Probleme, die zwischen mir als Individuum und dem Staat auftreten können, die können auch zwischen einem Kind und den Eltern auftreten. Wenn die Eltern nicht so für das Kind sorgen, wie sie das tun sollten. Wenn sie sagen, Gott hat mich, ich bin Tasso für dich und du hast unter Tasso zu sein und egal was du sagst, da merkt man an dieser Stelle, hakt es plötzlich, wenn die Eltern auch nicht selbst Hypotasso sind gegenüber Gott. Das ist aber auch so, wenn wir, wie es im Epheserbrief steht, wenn wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da bin ich, da bist du und da ist auch wieder Gott. Ich soll mich dir unterordnen und du musst dich Gott unterordnen. Und wenn diese Kette intakt ist, ist das eine super Einrichtung. Das Gleiche für Frau, Mann und Gott. Wenn die Kette intakt ist, funktioniert das super. Hakt es, kann das reißen. Gemeinde, Gemeindeleitung, Gott finden wir genauso in der Schrift, dass eben auch dort, wenn die Kette intakt ist, läuft es super, aber wenn es an einer Stelle, zum Beispiel zwischen Gemeinde und Leiter hakt oder zwischen Leiter und Gott hakt, gibt es Schwierigkeiten und die Kette kann auch wieder reißen. Warum ist also Unterordnung wichtig? Neben Gaben ausleben und Liebe haben wir gesagt, Gabe ausleben, Liebe, Kapitel 12 und eben Unterordnung. Ich habe nochmal einen Vers aus Römer 15 etwas vorgegriffen. Und da steht, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig und mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eben etwas, Gott hat das so eingesetzt und er möchte, dass jeder an seiner Stelle, wo er in so einer Kette steht, dafür sorgt, dass seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, damit die Beziehung zu den anderen auch in Ordnung ist. Damit wir einmütig und mit einem Munde Gott loben können. Ich möchte noch mal ein paar praktische Anwendungen machen. Zur Christopraxis sagt man in der praktischen Theologie, da ist die Frage, wie wird Christus durch unser Handeln im Hinblick auf Unterordnung sichtbar? Nicht, was denken wir so darüber, darüber haben wir eben gesprochen, was sagt die Schrift darüber, sondern wie kann das in meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde sichtbar werden? Da ist die Frage, sollen sich Christen einer Regierung unterordnen, obwohl die Regierung selbst nicht gottesfürchtig ist? Und der Apostel Paulus würde grundsätzlich Ja sagen. Das haben wir in dem Text eindeutig gelesen. Er sagt ja, die Regierung damals in Rom war auch nicht gottesfürchtig, Unterordnung grundsätzlich ja, denn Unterordnung, die ich wegen Gott mache, gründet sich ja nicht in der Frömmigkeit der Politik und der Regierung, sondern gründet sich in meiner Beziehung zu Gott, weil Gott das so gewollt hat. Es hat nichts mit dem Parteiprogramm zu tun, das gerade so die führende Partei, die vielleicht auch die Regierung stellt, gerade hat, sondern sie gründet sich darauf, dass Gott den Lauf der Geschichte fest in seiner Hand hat. Wir gehorchen nicht, weil wir alles gut finden, was die Regierung tut, sondern wir gehorchen, weil wir Gott vertrauen. Paulus meint natürlich, dass eine Unterordnung, die auch Grenzen hat, insbesondere an der Stelle, wo man selbst gegen Gottes Gebote verstoßen müsste, wenn man ihrer Anweisung folgt. Also in diesem Sinne haben die Christen im Römischen Reich nämlich das Opfern dem Kaiser gegenüber, der Kaiserstatue gegenüber verweigert. Sie waren dann natürlich nicht gehorsam, weil sie gesagt haben, meine Loyalität gehört dem Herrn. In diesem Konflikt, ob Cäsar Herr ist oder Christus Herr ist, haben sie sich dafür entschieden, dass Christus Herr ist und viele haben ihr Leben dafür gelassen, dass sie eben an dieser Opferung nicht teilgenommen haben. Das war eben besonders stark im dritten Jahrhundert ein Problem für die christliche Gemeinde. Das heißt, auch sie haben damals dieses Prinzip gelebt, grundsätzlich Unterordnung, aber nicht grenzenlos, sondern es gibt Grenzen und da haben Christen ganz selbstverständlich Nein gesagt, dass sie gesagt haben, wenn ich das machen muss, dann ist es halt so, dass ich das verweigern werde. Eine zweite Frage: Sollen sich Christen einer Regierung unterordnen, obwohl die Regierung auch falsche Dinge beschließt und auch falsche Dinge fördert? Ich denke, Paulus würde auch hier grundsätzlich Ja sagen. Denn Unterordnung heißt nicht moralische Zustimmung. Christen können nämlich die sonstigen Gesetze alle einhalten. Und wenn wir darüber nachdenken, mit den meisten Gesetzen der Ordnung, die wir haben, geraten wir ja auch nicht in Gewissenskonflikt. Das sind halt einige, mit denen wir da hineingeraten und da müssen wir abwägen und gegebenenfalls auch Nein sagen. Christen können immer treu Steuern zahlen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Sie können sich immer an die Straßenverkehrsordnung halten, sie können staatliche Strukturen respektieren und damit eben auch die Stabilität der Gesellschaft stärken, ohne innerlich jede politische Entscheidung der Regierung zu bejahen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Das zeigt auch diese innere Spannung, unter der wir manchmal stehen. Und sagen, ja, es gibt viele gute Dinge, aber es gibt ja auch das andere. Und ich muss dann lernen, damit umzugehen. Die Grenze ist auch hier wieder, wenn der Staat fordert, aktiv Unrecht zu tun, Gott zu verleugnen und Gewissensentscheidungen zu brechen. Hier endet, denke ich, klar die Unterordnung, wo man Gott mehr gehorchen soll als Menschen. Denn bei den anderen Unterordnungsketten, die wir ja gesehen haben, ist das ja auch so. Kinder sollen sich ihren Eltern nicht nur unterordnen, wenn die Eltern alles richtig machen. Die Gemeinde soll sich den Ältesten unterordnen, nicht nur, wenn sie alles richtig machen. Sie verdienen auch dann Unterordnung, wenn sie auch manche Dinge nicht richtig gemacht haben. Grundsätzlich gilt das so. Und ich denke, dass grundsätzlich gilt das so auch dem Staat gegenüber. Der Staat ist nicht fehlerlos, die Ältesten sind nicht fehlerlos, die Eltern sind nicht fehlerlos, die Lehrer sind nicht fehlerlos, der Arbeitgeber ist nicht fehlerlos und trotzdem gilt diese Kette grundsätzlich. Eine dritte Frage: Warum ist es eigentlich gut, sich der Regierung unterzuordnen? Gibt es dort positive Dinge, die ich nochmal anbringen kann und sagt, ja, dafür lohnt es sich doch eigentlich. Das ist doch ein Vorteil, wenn ich etwas tue, denn in Vers 4 steht, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Und die Frage ist ja, wo ist das Gute dadurch, dass es die Regierung gibt? Das Gute ist darin, sie ist von Gott eingesetzt. Das Prinzip der Ordnung ist gut, grundsätzlich, denn Gott liebt Ordnung mehr als Unordnung. Die Alternative zur Ordnung durch Unterordnung ist nämlich nicht perfekte Freiheit, was ja so Anarchisten gerne möchten, sondern das ist die Beliebigkeit der Macht, der Stärkeren, der Reichen, die Einfluss haben, die Militär haben. Meine Oma hat in der Zeit der Revolution um 1914 in der Sowjetunion gelebt und sie hat immer gesagt, die Zeit, wo die Regierung, wo es nicht klar war, wer überhaupt die Macht hat, war schlimmer als die schlimmste Regierung. Also wir merken einen gewissen Wert von Ordnung. Die ersten Christen lebten unter Nero. Trotzdem war ihr Weg nicht Umsturz, sondern Zeugnis. Und dadurch hatten sie bedeutenden Einfluss auf die Gesellschaft. So wie sie mit Verstoßenen, mit Kranken umgegangen sind, da haben sie besonders Einfluss gehabt. Unterordnung gibt geistliche Klarheit. Wer ständig im politischen Kampfmodus lebt, verliert geistliche Klarheit. Und Unterordnung lehrt auch Demut. Sie traut nämlich Gott zu, dass er den Lauf der Geschichte auch ans Ziel bringen wird. Unterordnung ist nicht bequem, aber sie schützt vor ungesunder Dauerempörung, die die Schuld für alle Missstände in der Gesellschaft einfach bei der Regierung sucht und sie dort auch findet. Unterordnung drängt uns zum Gebet für Regierung, anstatt abwertend über die da oben zu reden. Wir merken, Unterordnung beginnt auch im Tonfall. Wenn Christen über Regierung nur noch zynisch reden, dann ist bei ihnen etwas verrutscht. Zumindest gegenüber Römer 13 muss man das ganz deutlich sagen. Sie bewahrt die Gemeinde davor, ihre Energie an Nebenschauplätze zu verlieren, denn unsere eigentliche Aufgabe in dieser Welt ist nicht die Durchsetzung politischer Ziele, sondern wir haben geistliche Ziele. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, die Frage, mit der wir heute am Ende rausgehen, wird sein: Darf mich mein Glaube so viel kosten, dass ich auch in der Unterordnung oder in den Staat ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer bin und es in meinem Handeln praktisch sichtbar wird? Manchmal geht es mir so, dass ich, wenn ich für bestimmte Menschen oder bestimmte Situationen beten will, ich nicht wirklich weiß, was ich beten soll. Ich weiß, ich sollte dafür beten, aber ich sage: Gott, was soll ich da sagen? Ich habe gerade keine gute Idee. Falls du im Hinblick auf die Unterordnung und den Staat und die Regierung auch so empfindest, möchte ich jetzt ein Gebet vorstellen, wie du so oder anders auch für diese Sache beten kannst. Ich lese das gleich vor und ihr schaut, ob da Dinge dabei sind, für die du vielleicht auch mal beten möchtest. Herr unser Gott, du bist der Herr der Geschichte. Danke, dass Regierungen nicht für immer bleiben. Du setzt Regierungen ein und du setzt sie auch wieder ab. Keine Macht dieser Welt steht außerhalb deiner Hand. Wir haben in deinem Wort gelesen, dass du uns aufrufst, uns der Obrigkeit unterzuordnen. Nicht aus Angst, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Vertrauen zu dir. Herr, die Unterordnung fällt uns nicht immer leicht. Wir sehen Entscheidungen, die wir nicht verstehen. Wir erleben Entwicklungen, die uns Sorge machen. Manches macht uns wütend, manches macht uns Mühe und macht uns müde. Besonders der Beginn und das Ende des Lebens stehen unter starkem Beschuss. Kinder im Mutterleib werden nicht genügend geschützt und alten Menschen wird angeboten, nach eigener Entscheidung aus dem Leben zu scheiden, als dürften wir dein Geschenk des Lebens nach Belieben ein- oder ausschalten. Darum bitten wir dich. Gib uns ein ruhiges Herz in unruhigen Zeiten, dass in dir ruhen kann. Bewahre uns vor Bitterkeit und vor einem zynischen Geist. Bewahre uns davor, weder naiv noch rebellisch zu sein, sondern lass uns klar, wach und verantwortungsvoll sein. Lehre uns, gute Bürger zu sein, treu im Kleinen, ehrlich in unseren Worten, korrekt in unserem Handeln. Hilf uns, für die Regierung zu beten, statt nur über sie zu reden oder über sie zu lästern. Schenke uns den Mut zum Widerspruch, wo dein Wille verletzt wird, und die Demut zur Unterordnung, wo es um unsere persönlichen Vorlieben geht. Mache uns zu Menschen, denen Unterordnung etwas kosten darf. Zu Menschen, die Steuern zahlen, Recht achten, Verantwortung übernehmen. Zu Menschen, die zeigen, dass unsere eigentliche Hoffnung nicht an politischen Mehrheiten hängt, sondern an deinem Reich. Und wenn Loyalität zum Staat und Treue zu dir in Spannung geraten, dann gib uns die Klarheit, dir mehr zu gehorchen als den Menschen ohne Hass und ohne Stolz. Sende uns jetzt in unseren Alltag, in unsere Berufe, in unsere Familien, in unsere Gespräche, in unsere Entscheidungen. Lass unser Verhalten ein stilles Zeugnis sein, dass wir Bürger eines größeren Reiches sind. Dir vertrauen wir, dir gehören wir, dir dienen wir. Mitten in dieser gefallenen Welt, in der doch so vieles kaputt ist. Amen.